Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, was ist da eigentlich wirklich passiert in der vergangenen Woche im deutschen Parlament? Es sind diese Bilder, die das Land aufwühlen. Jubelnde AfD-Abgeordnete, die sich zum Teil dann auch in den Armen liegen, weil sie mit ihren Stimmen gerade der CDU von Friedrich Merz zur Mehrheit verholfen haben. Schicksalstage erkennt man manchmal erst rückwärts und dies ist so ein Schicksalstag, sagt dieser Mann, der Vizekanzler Robert Habeck, der heute unser Gast ist und sprach von einem, ich zitiere, Bruch in unserer demokratischen Kultur, von einem fatalen historischen Fehler, weil zum ersten Mal nach 49 eine Mehrheit mit einer rechtsradikalen Partei zustande gekommen sei. Und die große Frage ist, was kommt nach dem 23. Februar am Ende? Einfach nur der 24. Februar, sprich ganz normale Koalitionsverhandlungen? Oder würden seine Grünen, falls es dazu käme, dafür jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen? Herzlich willkommen, Robert Habeck. Ich freue mich sehr.
Guten Abend, Herr Lanz.
Ja, wie bewertet Sie das, Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeine Zeitung? Was meint sie, wollen wir Sie fragen, wenn sie sagt, nach allem, was ich höre, war das Ganze tatsächlich so etwas wie eine Affektentscheidung von Friedrich Merz. Und jetzt, sagt sie, ist da plötzlich eine offene Flanke bei der Union. Wir wollen mit ihr aber auch über die wirtschaftliche Situation des Landes sprechen, die offenbar dramatisch ist. Schon wieder quasi kein Wachstum. Deutschland, sagt sie, bleibt das Schlusslicht bei den Wachstumsprognosen. Und mittlerweile gehen in der deutschen Industrie Monat für Monat offenbar 10.000 Arbeitsplätze verloren. Was ist dagegen zu tun? Herzlich willkommen, Julia Löhr. Darf jemand, fragt dieser Mann, jemand einen Vorschlag machen, bei dem auch die AfD zustimmt? Und seine klare Antwort darauf lautet, natürlich darf er das. Das ist deshalb interessant, weil es von einem kommt, der sich als Reporter so viel mit Rechtsextremismus beschäftigt hat wie wenige andere, der aber auch herausragende Reportagen über Clankriminalität gemacht hat und der jetzt eine, wie ich finde, sehr, sehr sehenswerte Reportage zur deutschen Migrationspolitik vorlegt mit dem Titel Abschiebung impossible. Selten, muss man sagen, prallten politische Versprechen und die gelebte Wirklichkeit so hart aufeinander. Zu Dublin beispielsweise sagt er, eine Abschiebung nach Bulgarien ist für jemanden, der nicht abgeschoben werden möchte, faktisch keine Abschiebung, denn er ist schneller wieder zurück in Deutschland als die Beamten, die ihn dahin gebracht haben. Und weiter, egal mit welchen Sicherheitsbehörden ich gesprochen habe, man kann unterm Strich sagen, Achtung, dieser Staat weiß nicht, wer hier ist. Das ist ein harter Befund. Herzlich willkommen, Olaf Sundermeier. Ja, bin sehr gespannt auf diese Runde, Herr Habeck. Vielleicht die erste Frage an Sie. Wie würden Sie das beschreiben, was am vergangenen Mittwoch zunächst und dann am vergangenen Freitag im Deutschen Bundestag passiert ist?
Ja, Sie haben es ja gerade schon vorgelesen. So ist das für mich gewesen und so, glaube ich, ist es auch tatsächlich ein schwerer politischer Fehler. Ich glaube nicht, dass die Union selbst glaubt, dass so eine Abstimmung sie so herbeizuführen kein Einfluss auf die politische Debattenkultur und die Folgewirkung hat. Man begibt sich in eine Abhängigkeit. Die AfD freut sich aus ihrer Sicht zu Recht. Dass ich mich darüber nicht freue, das füge ich nur hinzu. Aber Fehler kann man heilen. Das würde voraussetzen, dass man sie als Fehler akzeptiert oder sieht. Und das ist jetzt in den letzten, wie lange ist her, was der Wochenende nicht passiert aus meiner Sicht. Deswegen bin ich schon besorgt, dass das, was, sagen wir, nach der deutschen Wiedervereinigung aufgebaut wurde, dass zwar die demokratischen Parteien, Union, SPD, FDP, Grüne, miteinander ihre Kämpfe führen und sich nicht einig sind bei Steuern und bei Energiepolitik und ich weiß nicht was, aber am Ende der Streit den Konsens schaffen kann, dass das uns verloren geht. So jedenfalls war die Debatte am Freitag wahrzunehmen. Wir hatten auf einmal amerikanische Verhältnisse. Wir hatten zwei Lager. Und das eine hat die AfD mit eingeschlossen und dazwischen war ein tiefer Graben. Und man konnte sehen, wenn das nicht eingeholt wird, was in Deutschland die nächsten 20 Jahre politische Wirklichkeit werden könnte.
Was wäre diese Wirklichkeit? Was wäre das für eine Wirklichkeit? Nee, was wäre das für eine Wirklichkeit?
Das würde dann bedeuten, dass wir nicht mehr diese, und das meine ich jetzt positiv, Konsensdemokratie haben. Das heißt natürlich nicht, dass alle immer einer Meinung sind, sondern dass es über den wohlverstandenen Streit gelingt, zu einem Konsens zu kommen, dann gespiegelt in politischen Machtkonstellationen wie der Großen Koalition, wie Schwarz-Grün, wie Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, wie auch in der Ampel, so schwierig es war, dass man weiß, dass Demokraten immer mehr verbindet, als uns trennt von den rechtsradikalen Parteien.
Mhm. Aber nochmal, was befürchten Sie? Also was könnte da auf uns zukommen, aus Ihrer Sicht?
Ja,
also was wäre die Konsequenz daraus?
Es war ja zu besichtigen, wenn man also der Logik folgt, die dort ausgesprochen und dann ja auch vorexerziert wurde, dass man die Mehrheitsfindung mit der AfD nicht nur billigend in Kauf nimmt, sondern quasi einkalkuliert oder einpreist, dann wird die deutsche Debattenkultur am Ende entlang dieser Abstimmungslinie zerrissen werden. Dann haben wir nicht mehr 2, 3, 4 politische Machtmöglichkeiten innerhalb der demokratischen Parteien, sondern ein Block, der die AfD mit einschließt. Und das wird die anderen Parteien auch verändern. Das zieht sie damit rüber. Meiner Prognose nach wird die Union am Ende dadurch aufgefressen werden. Wir sehen es in allen anderen europäischen Ländern, dass die konservativen Parteien verlieren und dann am Ende die Rechtsradikalen übernehmen. So, ich will jetzt gar nicht die Strategiearbeit der Union leisten, aber als Bürger oder als Politiker dieses Landes bin ich schon sehr besorgt, was daraus werden könnte. Aber wie gesagt, man kann ja umkehren und das Ganze wieder einfangen.
Glauben Sie Friedrich Merz, wenn er sagt, Koalition mit der AfD definitiv ausgeschlossen?
Ja, das glaube ich ihm.
Aber das glauben Sie ihm? Der ja. Kanzler zweifelt das öffentlich an.
Naja, das glaube ich ihm. Und ich glaube auch, wenn ich das einmal zu Protokoll geben darf, dass Friedrich Merz es ernst meint, wenn er sagt, wir haben mit denen da nichts gemeinsam. Ich glaube ihm, dass er diese Partei, die AfD, von der inhaltlichen Ausrichtung, von den Personen, die da unterwegs sind, nicht als seine Partner sieht. Trotzdem hat er einen schweren Fehler gemacht, denn er sagt ja umgekehrt, sich von ihnen eine Mehrheit zu besorgen, ist keine Zusammenarbeit. Und das ist falsch. Das ist eine Zusammenarbeit nach jeder politischen Definition. Zusammenarbeit heißt ja nicht, man muss einen Vertrag machen, sondern man organisiert oder strebt eine Mehrheit an. Und darauf ist das Ganze ja ausgerichtet gewesen, ist ja auch zugegeben worden. Deswegen zwischen Zusammenarbeit im Sinne von Koalition anstreben und eine billigende Inkaufnahme einer Stützung. Dazwischen ist ein Unterschied und Letzteres ist passiert und ist aus meiner Sicht nie kassiert worden, eingeholt worden. Auch nicht am Wochenende auf dem Parteitag der Union.
Nochmal die Frage, weil Sie vorhin gesagt haben, das kann man heilen, schon ein paar Minuten her. Das war ja im Grunde die Tür, die da gerade aufging. Sie haben in dem Zusammenhang, glaube ich, gesagt, wenn Merz sich entschuldigen würde für das.
Nee, eine Entschuldigung will ich nicht haben. Das, glaube ich, war Mütze nicht. Das hat mit moralischen. Da muss ich für mich jetzt niemand unterwerfen. Ich finde es eher so, es ist für Menschen, die so starke öffentliche Personen sind, wie es unser eins ist, immer nicht ganz leicht zu sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, wir gehen zurück. Mit dem Wissen von heute würde ich es anders machen. Aber es passiert manchmal. Ich kann mich an den Februar 22 erinnern, russischer Angriffskrieg Ukraine. Sehr viele Kollegen von der SPD haben sich hingestellt und gesagt, mit dem Wissen von heute hätten wir die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas nicht gemacht. Das war ein Fehler. Heute sehen wir es ein. Und auch von meiner Partei haben Leute gesagt, mit dem Wissen von heute hätten wir wahrscheinlich die Ukraine besser vorher militärisch unterstützt. Wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre weniger passiert mit dem Wissen von heute. Das hat ihm bestimmt auch ein bisschen wehgetan, aber es war sehr, sehr respektabel. So, und ich würde das sehr begrüßen, wenn es diese Korrektur und Fehlerkorrektur gibt.
Mit dem Wissen von heute war das ein Fehler?
Mit dem Wissen von heute werde ich das jedenfalls in der Zukunft nicht weitermachen oder nicht wieder tun. Wenn er nicht den Fehler zugeben will, das kann man schon gerne tun. Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg. Und ich nehme an, und das sage ich jetzt nicht hämisch oder zynisch, der könnte passieren, dass wenn man sich nicht selber korrigiert, dass dann die Wählerinnen und Wähler das korrigieren werden. Wir haben jetzt erste Umfragen gesehen. Und es sieht nicht so aus, als ob die deutsche Bevölkerung das gut findet. Ich nehme an, dass sehr viele Leute sagen, okay, wenn du das jetzt selber nicht lernst, dann werden wir die Lehre aussprechen.
Aber gleich noch mal eine Nachfrage dazu. Sehe ich ein bisschen anders. Würde aber trotzdem gerne erst die anderen Gäste der Sendung in die Runde mit reinholen. Frau Löhr, was ist denn aus Ihrer Perspektive da passiert? Ist das wirklich der große Tabubruch? Oder ist das, was wir da sehen, auch Wahlkampf? Und zwar eine Menge Wahlkampf.
das ist auch Wahlkampf, aber ich glaube, man muss erstmal einen Schritt zurückgehen und gucken, warum sind wir überhaupt in diese Debatte reingekommen. Und wir haben einfach die Situation gehabt, dass in 3 Jahren Ampelkoalition relativ wenig passiert ist. Also es haben immer viele Leute erklärt, was alles nicht geht in der Migrationspolitik, aber es wurde wenig gemacht. Und Friedrich Merz hat das Gefühl gehabt nach Aschaffenburg, jetzt muss mal was gemacht werden und ich stelle das zur Entscheidung. War das klug, was er gemacht hat? Ich bin da auch skeptisch. Aus meiner Sicht hat die letzte Woche tatsächlich vor allem Verlierer hervorgebracht, weil das, was er dann zur Abstimmung gestellt hat, dieser Entschließungsantrag, das hat ja keine praktische Relevanz im Sinne, dadurch ändert sich jetzt etwas. Das ist ein Auftrag, an die Regierung aktiv zu werden. War es das wert, dafür gemeinsam mit der AfD abzustimmen? Würde ich sagen, eher nicht. Und man hat es ja auch an den Gesichtern am Mittwochabend gesehen. Großer Jubel bei der AfD, betrüppelte Gesichter bei der Union. Also schwierig. Aber ich fand tatsächlich auch, dass die SPD und die Grünen nicht gut ausgesehen haben, einfach weil sie konsequent immer sagen, was alles nicht geht, aber eben keine konstruktiven Vorschläge gemacht haben, was man tun kann, um dieses Problem zu begrenzen. Und das ist was, was sie sich, glaube ich,
Olaf Sundermeier nickt.
Das ist ja das Grundproblem. Wir haben seit 2015 ein wachsendes Problem mit irregulärer Zuwanderung. 3 Jahre Ampel und auch die Jahre davor hat keinerlei Lösungen dafür gebracht. Das Problem wurde immer größer. Parallel wurde die AfD immer stärker. Das ist auch Teil des Problems.
Also die AfD, über die wir gerade so viel reden, ne, war 2015 ungefähr bei 3%.
Richtig.
Das ist wichtig, das immer noch mal genau in diesen Kontext zu stellen.
So. Und das muss man immer. Diese 10 Jahre ist die AfD konsequent gewachsen, ganz erheblich über den Katalysator. Das ist einfach stärker. Alexander Gauland hat das mal als Glücksfall für die AfD genannt, vor vielen Jahren.
Die Migrationsfrage.
Die Migrationsfrage, die Migrationskrise seinerzeit als solches hat sich diese Situation erwiesen. Und keine der bis dato regierenden Parteien, die CDU eingeschlossen natürlich, in allererster Linie unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel bis zu den Grünen, der FDP, der SPD, hat je eine Lösung dafür gebracht, die die Menschen in diesem Land als solche wahrgenommen haben. Und das ist die Vorgeschichte für das, was dort in der vergangenen Woche passiert ist. Nichtsdestotrotz erwarten die Menschen nach wie vor eine Lösung und erwarten sie auch eine Kehrtwende in der Migrationspolitik, um die irreguläre Zuwanderung in den Griff zu bekommen. Und das ist bis heute ausgeblieben.
Gedankenspiel, vielleicht können wir das einmal machen. Wenn Friedrich Merz diese 5 Punkte, um die es am Mittwoch ging, nicht öffentlich gemacht hätte, sondern auf Sie zugekommen wäre, was wäre dann passiert?
Darf ich 2 Sätze zu den Kollegen dazu so noch sagen?
Dürfen Sie, ja. Und danach würde ich gerne mit Ihnen einmal ganz kurz diese 5 Punkte durchgehen, weil mich das wirklich interessieren würde, welchen Sie unter Umständen mitgegangen wären und welchen nicht. Aber gerne erst die Replik.
Ja, zum einen möchte ich den Punkt nicht überspringen. Ich nehme an, wir werden heute Abend dann über anderes reden, was die Debatte selbst, also die letzte Woche mit Deutschland macht. Sicherlich viele Menschen, und sie haben da recht, sorgen sich um die Sicherheit im Land nach den Anschlägen, die ja in einer Reihe sind, also Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen, Mannheim, um nur die letzten zu nennen. Und andere Menschen fragen sich, ob sie hier überhaupt noch Heimat haben. Die Debatte sorgt dafür. Ich habe mehrere Nachrichten von Unternehmen bekommen, die sagen, wir haben jetzt 20 Nationalitäten, die Leute wollen hier nicht mehr sein. Viele Menschen, die nicht Lanz oder Habeck heißen, die hier vielleicht nicht geboren sind, aber hier seit vielen Jahren leben, überlegen, nicht mehr hier zu leben. Und deswegen ist der Schaden dieser Debatte viel, viel weiter als nur, dass die, nur in Anführungsstrichen, schon schlimm genug die Union mit der AfD abgestimmt hat. Also ich glaube, dass der Riss noch viel, viel tiefer geht. Und es leben eben nicht nur Lanzens und Habecke in Deutschland, sondern viele Menschen, die nach irgendeiner Definition, nicht einer Norm, wie sie die AfD gerne hätte, leben. und jetzt langsam das Gefühl haben, hier kann was wirklich ganz gegen sie kippen. Das ist meine erste Anmerkung. Ich erinnere mich daran, dass mir ein grüner Abgeordneter aus Aschaffenburg erzählt hat, dass auf der Trauerfeier in Aschaffenburg ein afghanisches 12-jähriges Mädchen sich hingestellt hat und sich dafür entschuldigt hat und gesagt hat, nicht alle Afghanen sind Mörder. Ein 12-jähriges Mädchen hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, dass sie aus Afghanistan kommt. Also das ist eben nicht nur eindimensional, dass irreguläre Migration ein Problem ist, dass Kommunen überlastet sind, dass wir ein Sicherheitsproblem haben. Das ist alles richtig. Es gibt aber auch eine andere Seite und die ist ebenfalls dramatisch für viele Menschen in diesem Land, die wirklich Sorge haben. Das gesagt, will ich noch kurz anmerken, dann Sie werden das schon wieder auf die Moderationsspur zurückbringen, dass natürlich sehr viel passiert ist in der letzten Legislatur, mehr als die Große Koalition jemals getan hat. Und das waren häufig schwierige Debatten. Aber es gibt jetzt ein gemeinsames europäisches Asylsystem, eine neue Logik, denn das alte, das sogenannte Dublin-System, funktioniert offensichtlich nicht. Das ist schon seit 2015 klar gewesen, aber es hat 8 Jahre gedauert, um jetzt eine neue Gesetzgebung hinzubekommen, die maßgeblich auch von Annalena Baerbock mitverhandelt wurde und von Nancy Faeser. Und wir haben eine Reihe von Abschiebungsmaßnahmen verschärft, dass längere Abschiebungsgewahrsame da sind. Also sind jede Menge Regeln verschärft worden. Trotzdem haben Sie recht, natürlich, die Regeldurchsetzung, die lässt zu wünschen übrig. Und das wäre auch mein Hauptkritikpunkt. Das ist jetzt die Brücke zurück zu den 5 Punkten, die ja ganz andere Dinge fordern. Aber das Hauptproblem, das wir meiner Ansicht nach in Deutschland im Moment haben, ist der Vollzug, die Regeldurchsetzung. Da sind 40.000 Menschen, die eigentlich Abschiebe- oder rückführungspflichtig wären, die das Land verlassen sollen. Und entweder kann man sie nicht aus Deutschland rausbringen oder man erwischt sie nicht und so weiter. Wir haben, ich gehe auf eine Erkenntnis, die ich die letzte Woche noch mal vorgeführt habe, wir haben 170.000 offene Haftbefehle in Deutschland. 14.000 davon gegen Schwerverbrecher, gegen Gewaltverbrecher. Offene Haftbefehle, also nicht Vollzug, also da wird irgendwie verhandelt oder so. Die sind eigentlich vollzugspflichtig und die sind offen. Und ich glaube, dass das der viel größere Punkt ist, um Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl im Land zu erhöhen.
Entschuldigung, das ist Ihnen jetzt aufgefallen oder wissen Sie das schon länger?
Das mit den offenen Haftbefehlen wusste ich schon länger. Die Vollzugsumsetzung war permanent Thema im Kabinett und ist immer wieder beredet worden. Und die Antworten wurden ja auch gegeben. Wir müssen mit den Staaten, das wird Herr Sundermann, da glaube ich, ich habe es in Ihrem Beitrag nicht gesehen oder Ihren Film gesehen, aber darüber wird er lange reden können.
Noch am Sonntag
zu sehen, wenn die Staaten sagen, wir nehmen sie nicht zurück, dann ist die Umsetzung schwierig. Wir brauchen also ein Migrationsabkommen, wo die Staaten dann auch bereit sind, ihre Leute, die hier nicht in Deutschland bleiben können, zurückzunehmen. Und daran scheitert ganz vieles, an dem praktischen Vollzug. Und das Gleiche gilt natürlich für die Dublin-Fälle, die dann da sind. Wir haben gesehen nach Magdeburg, spätestens nach Magdeburg, eigentlich schon nach Solingen, dass die Datenabgleiche zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden nicht vernünftig funktionieren. Also 4 verschiedene Stellen haben irgendwelche Informationen über einen potenziellen Täter und teilweise dürfen sie nicht und teilweise können sie nicht austauschen. Das ist alles bekannt. Und also ist jetzt nicht so, dass mir das nach Aschaffenburg aufgefallen wäre. Aber das ist eine andere Stoßrichtung, nämlich die reale Sicherheit im Land zu erhöhen. Was Herr Merz vorgeschlagen hat, wir werden ja darauf vielleicht noch zu sprechen kommen, funktioniert entweder rechtlich nicht oder praktisch nicht.
Aber nochmal, also das Spiel, ich will es gar nicht Spiel nennen, weil es ist nicht trivial, aber die Argumentation, die ich jetzt höre, ist die wir seit 10 Jahren hören. Genau die. Die deutsche Politik sitzt seit 10 Jahren Herr Sundermeier nickt, in der Falle fest. Wenn irgendjemand etwas vorschlägt und sagt, das können wir so nicht mehr weiter hinnehmen, das geht so nicht. Ein Staat muss die Kontrolle darüber haben, was passiert.
Aber das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ich habe darauf hingewiesen, aus meiner Sicht...
Lassen Sie mich einmal kurz das Argument machen.
Ja, aber
ganz kurz. Ich bin noch nicht fertig.
Sie legen mir ein Argument in den Mund, das ich gar nicht gebracht habe.
Ich komme gleich zu Ihrem Argument. Wenn jemand sagte, wir müssen da etwas tun, dann kam sofort das Argument, das ist rechts, das ist rassistisch, das ist AfD-Sprech. Das ist das eine. Dann kam die andere Seite und sagte, von Seiten von Fachleuten, NGOs und anderen, das geht rechtlich alles nicht. Da sind wir jetzt genau bei Ihnen, funktioniert alles nicht. Die Phalanx der Leute, die ständig erklärt haben, was alles, warum nicht geht, die ist quasi endlos. So, und in der Ecke, in der Rechten, saß die AfD und hat sich angefeixt und hat gesagt, guck mal, und sie kriegen es wieder nicht hin. Das war diese Klammer, diese Zwickmühle, in der die deutsche Politik seit 10 Jahren festsitzt. Und es bewegt sich nichts. Und wenn Sie sagen, das Ganze ist nicht eindimensional, wenn das afghanische Mädchen, das ist eine berührende Geschichte, und ich sehe das auch so, es ist traurig, dass wir über Migration nur noch als Problem sprechen. Aber muss man da nicht mal selbstkritisch sagen, diese Situation, dass wir über Migration nur noch so eindimensional reden, als Problemfall, als Fiasko, als schwere Straftat, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir die Dinge einfach so lange haben schleifen lassen. Wie die Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Ja. Das ist seit Jahren bekannt. Seit 10 Jahren gibt es diese offenen Haftbefehle.
Da sind auch sehr viele deutsche Straftäter dabei. Es sind einfach Haftbefehle, die sind sozusagen nicht zugeordnet.
Über die Ausreisepflichtigen reden wir
gleich. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, ich sage ja gar nicht, dass nichts geht. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja gerade selber Vorschläge gemacht hier in der Sendung, wie auch sonst, was meiner Ansicht nach alles gehen würde. Und ich habe gerade auf das europäische Asylsystem hingewiesen, das nach 8 Jahren dann geht. Es gibt aber bestimmte Dinge, die gehen, und es gibt bestimmte Dinge, die nicht gehen. Also rein mengenmäßig. Wir haben, um mal eine Zahl zu nennen, ungefähr 40, wahrscheinlich sind mehr, 40.000 offene Rückführungen in Deutschland. Herr Merz sagt, die müssen jetzt alle eingesperrt werden. Das ist ja einer der Vorschläge über den 5-Punkte-Plan, der jetzt war. Ich weiß nicht, an welcher Nummer er steht.
Da können wir das noch mal so, ganz kurz
wir
sagen.
Wir haben ein paar hundert Rückführungs Anstalt in Deutschland. Wenn das also jetzt ernst gemeint ist, müssten wir jetzt 40.000, 45.000 Plätze finden. Die Menschen dort, das wird Herr Sundermann ausführen können, sehr lange, sehr, sehr lange, also auch ein Jahr und länger, vielleicht einsperren, bewachen und das Ganze finanzieren. Deswegen sage ich, ein paar Vorschläge sind einfach irgendwie. Das wird rein praktisch. Ich rede gar nicht von Recht. Das ist einfach, das weckt eine Erwartungshaltung, die niemals zu erfüllen ist. Selbst wenn Herr Merz nach der Bundestagswahl alleine regieren würde und auch im Bundesrat keine Opposition wäre, er würde das nicht umsetzen können. Das ist einfach Quatsch. Es gibt aber andere Dinge, die funktionieren können. Deswegen sage ich nicht, und ich will mich auch nicht in eine Rolle reindringen lassen, die labern immer nur rum und sagen, was alles nicht geht. Natürlich geht es ja, wir kriegen ja die Abschiebungszahlen erhöht, wir kriegen die Asylzahlen sinken. Also klar, gibt es mehr
Rückführungen. Die gesunkenen Asylzahlen, die muss man sich wirklich genau anschauen. Selbst im vergangenen Jahr, als die Zahlen gesunken sind, unter Anführungszeichen, waren sie höher als 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ich sehe den Erfolg nicht. Tut mir wirklich leid. 250.000 Menschen und ein Großteil davon ist nicht so richtig klar, wer da eigentlich kommt, wenn ich Herrn Sundermeier zuhöre, würde ich nicht sagen, dass das ein großer Erfolg ist. Wenn ich mir Dublin angucke, schon ganz kurz, Dublin-Realität, 2024. Wissen Sie, wie viele Leute wir nach Griechenland abgeschoben haben?
Nein, das weiß ich nicht, aber es werden nicht viele sein, weil die Länder die ja nicht zurücknehmen. Ja.
10. Und nach Italien 134, Ungarn 13. Was war das andere?
Noch weniger. Die haben ja gar nicht alle zurückgenommen, die Italiener.
Also was ist denn in Zahlen mal sozusagen mal vermessen, die deutsche Migrationspolitik, Herr Sundermeier, wie würden Sie das beschreiben? Wie viele Leute sind ausreisepflichtig? Wie viele reisen tatsächlich aus? Wie viele von denen, die wir ausgereist wähnen, kommen tatsächlich wieder zurück?
Wir haben ja gehört von den über 200.000 vollziehbaren ausreisepflichtigen Menschen. Und die Bundesregierung hat im Januar die Zahl veröffentlicht, rund 18.000 Abschiebungen im vergangenen Jahr. Im Verhältnis dazu verschwindend gering. Die Zahlen waren übrigens deutlich höher. 2019 gab es eine deutlich höhere Zahl der Abschiebungen. Also die Diskrepanz derjenigen, die im Prinzip das Land verlassen müssten, ob im Wege der Abschiebung, also unter Zwang oder der freiwilligen Ausreise, das fällt häufig unter den Tisch. Es gibt sehr viele Menschen, sehr viel mehr Menschen, die freiwillig ausreisen, als die abgeschoben werden, steht in einem marginalen Verhältnis zu denjenigen, die im Prinzip keinerlei Bleiberecht und keine Perspektive in Deutschland haben. So, und dann stellt man sich die Frage, warum ist das so? In erster Linie, weil bestimmte Herkunftsländer Leute gar nicht zurücknehmen. Das heißt, viele von den Punkten, die jetzt hier diskutiert werden, egal ob von Herrn Merz oder von Ihnen, werden überhaupt gar keine Lösung bringen in relevanter Zahl, um mehr Menschen abzuschieben. Länder wie der Iran, wie Somalia, Kamerun stellen überhaupt gar keine Papiere aus, nehmen Leute überhaupt nicht zurück in ihr Land. Nach Russland finden faktisch bis auf ganz wenige Ausnahme keine Abschiebungen statt. Es gibt dort wenige Fälle von besonders intensiven Straftätern, die über ein Abkommen zwischen dem Bundesinnenministerium und der georgischen Regierung über Tiflis, ich habe so eine Abschiebung mitbegleitet, in der vergangenen Woche im Prinzip nach Russland außer Landes gebracht werden, für viel Geld. Das lässt Georgien sich gut bezahlen.
Können Sie das bitte mal konkret machen?
Diese Abschiebung, 3.900 Euro für einen georgischen Sicherheitsbeamten, der so eine Abschiebung begleitet. Das heißt, ich saß auf einem Flieger, der nach Tiflis, über Tiflis nach Moskau auf Vnukovo dann gegangen ist, nach Umstieg. Dort wird ein tschetschenischer Mehrfachstraftäter aus Brandenburg, der eine Vielzahl von Straftaten in Berlin begangen hat, nach langer Zeit, nach wirklich langer Zeit, hohem Aufwand abgeschoben, begleitet von drei georgischen Sicherheitskräften, die pro Kopf mit 3.900 Euro bezahlt werden, weil es keine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Russland und der Bundesrepublik Deutschland gibt, hat man sich auf dieses Abkommen so ein bisschen im Nachgang, nach Kriegsbeginn, nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, als es komplett eingeschlafen war, darauf verständigt zu sagen, wir schieben jetzt im Jahr einige Dutzend Leute, besonders auffälliger Menschen, auf diesem Wege ab. Aber nach Russland wird darüber hinaus faktisch nicht mehr abgeschoben, weil es nicht geht. Und es ist nicht das einzige Land, in dem das nicht funktioniert. Ich habe ein paar andere genannt. Eine Vielzahl von afrikanischen Ländern stellen überhaupt gar keine Reisedokumente aus für die Leute, die zurückgenommen werden müssten, die abgeschoben werden müssten. Und dann bleiben die im Land in einem Zustand der Duldung. Und das Reservoir, die Anzahl derjenigen, die in diesem Zustand in Deutschland leben und in großer Zahl natürlich den Sozialsystemen im Prinzip zur Last fallen, wird größer und größer und größer. Und das merken die Menschen und haben da kein Verständnis für, dass Politik keine Lösung findet. Sie haben gerade gesagt, was die Ampel in den vergangenen Jahren angestellt hat, um die irreguläre Migration, um ihr entgegenzuwirken. Sie haben über 3 Jahre lang jetzt auch das Auswärtige Amt in grüner Hand, über das möglicherweise deutsche Interessen zur Rücknahme von Abzuschiebenden in verschiedenen Herkunftsländern getroffen werden konnten. Es bleibt aber aus. Es gibt dort keine relevanten Erfolge, die zumindest sich zahlenmäßig so darstellen lassen, dass wir sagen, wir wirken im Prinzip diesem Trend entgegen, dass wir die irreguläre Zuwanderung in den Griff bekommen. Das sind externe Faktoren, die Herkunftsländer. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von inländischen Faktoren. Abschiebungen werden faktisch sabotiert von Unterstützernetzwerken, die im Prinzip Informationen, wann Abschiebeflüge gehen, Leute, die abzuschieben sind, davor warnen. In der Folge, dass sie an den Tagen, an den Abschiebeflüge gehen, untertauchen, untergebracht werden.
Untergebracht werden ist ein Stichwort. Sie haben Bilder, glaube ich, mitgebracht aus, war das Eisenhüttenstadt?
Ja.
Vielleicht können wir die einmal kurz zuspielen. Was sehen wir da? Ich habe da so eine unterirdische Anlage gesehen.
Das ist ein Dealer-Treffpunkt in der Innenstadt, eine alte Ruine, wo Mitarbeiter der zentralen Ausländerbehörde, die an diesem Tag Leute vorbereiten sollen für eine Abschiebung nach Tunesien. Nachmittags geht ein Abschiebeflug nach Tunesien von Leipzig-Halle aus. Und in der Nacht sollen Leute aus der Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt für diese Abschiebung vorbereitet werden. Die wurden gewarnt. Ja, es gibt eine Warn-App im Internet von Unterstützernetzwerken, wo dieser Deportation-Alarm, wo dieser Abschiebeflug angekündigt wird.
Und so nennt man das dann, Deportation.
So nennt man das, die Abschiebung. Und dann werden die Leute im Prinzip gewarnt, vor Ort untergebracht und nach 1-2 Tagen kehren sie wieder zurück, wenn der Flieger los ist und die Leute der Ausländerbehörde im Prinzip nichts machen können, weil der nächste Abschiebeflug nach Tunesien erst im wieder in zahlreichen, in mehreren Wochen geht. Und solche Fälle gibt es in sehr hoher Zahl, die dann in der Summe einfach dazu führen, dass die Zahl der Abzuschiebenden so gering ist.
Darf ich noch mal fragen, wenn ein Flieger in die Türkei beispielsweise, ich glaube, da waren Sie, glaube ich, auch dabei, die sitzen alle schon an Bord, es soll jetzt losgehen. Und der Flieger hebt einfach nicht ab, weil die Türkei plötzlich sagt, wir verweigern die Landeerlaubnis.
So geschehen im vergangenen Jahr, da bin ich nicht mit dabei gewesen. Aber die Bundesländer chartern Flugzeuge. Ja? Also der Bund sagt, es wird jetzt abgeschoben und die einzelnen Bundesländer teilen die Kosten und machen das Handling von diesen Abschiebeflügen. Beispiel vom BER geht ein Flugzeug in die Türkei mit Abzuschiebenden und rund 30 Leute aus der ganzen Bundesrepublik, aus Bayern, aus Norddeutschland werden zusammengebracht zum BER nach Berlin, um auf dieses Flugzeug in die Türkei zu gehen. Und zwischendurch kommt die Information, dass die Türkei keine Landeerlaubnis für diesen Flieger erteilt. Heißt, alle Transporte halten an, machen kehrt, fahren zurück da, wo sie herkommen, und die Leute werden wieder freigelassen, werden wieder laufen gelassen, obwohl sie abzuschieben sind, obwohl sie an diesem Tag in die Türkei zurückgehen mussten, weil der türkische Staat, wer auch immer, aus welchem Grund auch immer, entschieden hat, dieser Flieger darf bei uns nicht landen. Und das ist kein Einzelfall.
Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorn?
Das beginnt von vorn, das ganze Spiel, dauert lange, 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 lange in der Zeit. In der Zeit sind die Leute, leben in den Zusammenhängen, in denen sie bislang auch leben. Also vielfach leben sie eben von sozialen Transferleistungen. Und man kann warten, bis der nächste Flieger geht, bis sich überhaupt jemand bereit erklärt zu sagen, wir versuchen wieder in die Türkei abzuschieben. Ist ein sehr unwegbares Geschäft, das einfach von dem gesamten Aufwand sich als ja schon kafkaeskes System entpuppt, richtig. Ja,
also Abschiebung impossible. Ich kriege langsam meine Idee davon, warum diese Reportage diesen Titel hat. Herr Habeck, warum wirken wir da so wahnsinnig hilflos, so zahnlos? Es gab letzte Woche, glaube ich, war es den Fall, die amerikanischen Behörden versuchen, Straftäter nach Kolumbien abzuschieben. Die kolumbianische Regierung sagt, nee, den nehmen wir nicht zurück. Daraufhin sagt Trump, ich habe ein Angebot, hier sind Zölle für euch. Es sei denn, ihr nehmt die zurück und siehe da, heben diese Flugzeuge ab. Wir überweisen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 1 Milliarde Euro pro Jahr nach Afghanistan, schon über Umwege. Warum haben wir da keinen Hebel? Warum sagen wir nicht, bitte, wenn ihr dieses Geld bekommt, dann erwarten wir von euch auch etwas. Und ich rede nicht, ausdrücklich nicht, von dem anständigen, hart arbeitenden Afghanen, den es sehr zahlreich in dieser Gesellschaft gibt. Ich rede auch nicht von einem 12-jährigen Mädchen. Ich rede von Intensivstraftätern, die niemand in dieser Gesellschaft haben will. Sie auch nicht.
Also wir haben eben nicht, ich weiß nicht genau, wer auf dem Flieger war, aber wir schieben auch häufig die ab, die wir erwischen.
Auch das?
Also
deswegen
Leute, die arbeiten und die integriert sind, die Kinder haben, die Kinder sind in der Schule, die erwischt man.
Richtig.
Also ich will jetzt...
Ist richtig, was Sie sagen.
Auch von den 40.000 sofort Abschiebepflichtigen und den 200.000, die man jetzt wegen der fehlenden Papiere oder etwas eigentlich abschieben wollte oder müsste und die sich rauskriegt, sind viele. Das sind jetzt nicht die, die Sie im Kopf haben, wenn Sie an den Görlitzer Park denken oder so, sondern da sind sehr viele Leute, die sind sehr lange hier.
Ich weiß,
die Kinder sprechen Deutsch, die sind ja, wir schieben auch die Falschen ab, das will ich nur einmal zum Protokoll geben und deswegen.
Aber warum ändern wir das nicht, Herr Habeck?
Ist das die Frage? Auch das haben wir geändert, weil die Logik war, das sind Geflüchtete, die sollen hier nicht bleiben, die sollen auch nicht hier arbeiten, die sollen auch nicht sich hier heimisch machen, irgendwann schieben wir sie wieder ab. So haben wir geerbt ein Rechtssystem, das die Leute aus der Flucht Rechtsprechung nicht in den Arbeitsmarkt wechseln konnten. Das ist jetzt aber geändert worden. Nur auch in der Umsetzung, darauf komme ich ja immer wieder zurück, dass die Durchsetzung immer so schwierig ist, immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich komme gleich wieder zurück zu Ihrem Punkt, aber um es einmal loszuwerden. Wenn ein, was soll ich sagen, Automechanikermeister sagt, da ist ein guter Typ aus dem Iran, aus Syrien, wo auch immer her, der passt zu meiner Firma, der hat zwei praktische Hände, der kann was, den nehme ich, dann kann er den nicht einstellen. Dann muss das Ausländeramt sagen, ob der gut genug Deutsch spricht, beispielsweise. So, und deswegen klappt es manchmal ganz, und ich habe das wollten wir ändern, wir wollten das umdrehen. Ich wollte das umdrehen als Wirtschaftsminister, weil wir können die Leute ja gut in der Arbeit gebrauchen. Wenn der Meister sagt, das passt in meinen Betrieb, dann ist doch eigentlich gut. Wozu ist er denn sonst Meister? Es waren unfassbare Widerstände in diesem Fall beim Innenministerium, das mal zumindest umzudrehen, dass das Ausländeramt dann, sagen wir, innerhalb von einem Monat widersprechen muss, damit das alles zügiger geht. Also wir machen es den Leuten auch noch wirklich schwer, in Arbeit zu kommen, weil wir aus einer Logik rauskommen, die sind besser im Sozialsystem aufgehoben, okay, als in der Arbeit. Das gesagt und gesagt, dass von den Leuten, die da jetzt die hohe Zahl ausmachen, viele Leute gut integriert sind, während diejenigen, die vielleicht was auf dem Kerbholz haben, gewarnt werden und untertauchen. Sehr viele, die hier, wo wir froh sein könnten, wenn die hier bleiben könnten und wollten, und schieben wir ab. Das gesagt, hat der Sundermann im Grunde das Problem ja nochmal gegen das, was im Bundestag von Friedrich Merz vorgeschlagen war, deutlich gemacht. Es sind die praktischen Umsetzungen, die Vollzugsumsetzungen, die alles oder vieles so schwierig machen. Ich sage nicht, dass wir nicht auch noch Gesetze verändern können. Aber das ist das Problem. Und man kann das in zweierlei Hinsicht beantworten. Für die Staaten in Europa, die Dublin-Staaten, also Bulgarien, Griechenland, Italien und so weiter, gibt es ein Rechtssystem. Die müssen die zurücksetzen. Und das zurücknehmen. Und das ist sozusagen, ja, da muss man in letzter Konsequenz ein Vertragsverletzungsverfahren anstellen gegen diese Länder und sagen, ihr müsst euch eurer Pflicht auch stellen.
Dann bezahlen die und sagen, wir nehmen sie trotzdem nicht. Das ist das Spiel.
Bitte?
Dann bezahlen die und sagen, wir zahlen die Strafe, wir nehmen sie trotzdem nicht.
Das sieht man in anderen Staaten, gegen die Vertragsverletzungsverfahren angestellt wurden, dass das dann schon sehr schmerzhaft ist. Dann werden halt Gelder für ländliche Räume irgendwann nicht ausgezahlt. Das tut Ungarn gegen Ungarn. Machen wir das, das tut schon richtig weh.
Sie, Vizekanzler Habeck, Sie sind die Politik in dem Fall, ja, ganz groß gesprochen.
Und aber das war die Trump-Antwort, die ich gegeben habe, nur auf der Basis von Recht. Ja, wir sind halt nicht Trump. Wir brechen nicht einfach Recht, um es danach zu vollenden. Es mag irgendwie da eine Faszination geben. Aber wer wären wir, wenn sich eine Regierung über den Rechtsstaat hinwegsetzen würde? Aber das europäische Recht gibt uns Möglichkeiten, es zu tun. Die müssen dann auch scharf genutzt werden. Das wäre meine Antwort, wie jetzt zum Beispiel dann in letzter Konsequenz zu sagen, wenn ihr die Menschen, die bei euch das Asylverfahren durchlaufen haben, für die ihr zuständig seid, nicht nimmt, dann müssen wir das halt einklagen. So, das werden wir auch gewinnen vom Europäischen Gerichtshof.
Dann schieben Sie möglicherweise, Solingen ist zum Beispiel, jemanden nach Bulgarien ab.
Der steigt in den Flixbus und ist nächsten Tag wieder in Nordrhein-Westfalen.
Ja, wenn er im Flixbus sitzen würde, dann würde man ihn ja kontrollieren können. Das ist ja auch geändert worden. Ich will jetzt gar nicht über Probleme
hinwegreden. Aber das ist die gelebte Wirklichkeit.
Aber dass es mobile Kontrollen und stationäre Kontrollen
Habeck,
gibt.
Dublin ist Irrsinn. Das funktioniert überhaupt nicht.
Mein Reden.
Konkrete Zahl. Deswegen in Brandenburg 72%. Da habe ich jetzt die Zahl präsent. Derjenigen, die über Dublin abgeschoben werden, nicht nur ins nahe Polen, auch in die Niederlande, nach Frankreich, in alle möglichen Länder, ist innerhalb von 4 Wochen wieder hier. Das heißt, hoher Personalaufwand, teilweise unter Zuhilfenahme der Landespolizei, Beschäftigte der Ausländerbehörden fahren quer durch Europa. Tagelang sind die unterwegs, um jemanden über die holländische Grenze zu bringen. Der geht zum nächsten Bahnhof und ist teilweise am selben Tag wieder in Berlin. Niemand braucht dieses System. Das hilft nicht.
Nein. Ist es in dem Zusammenhang dann, Herr Habeck, nochmal nachgesetzt?
Und diese Zahlen sind auch unter den 18.000, die Bundesregierung als Erfolg für sich verbucht. Also die Rückkehrer. Unter den 18.000 sind auch diese gesamten Dublin-Fälle.
Dass das sogenannte Dublin-System nicht funktionieren kann, wissen wir seit 2015 spätestens. Das Dublin-System sagt, für die Geflüchteten sind die Länder verantwortlich, wo sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten.
Ja, 10 Jahre.
Deswegen sage ich ja, und es ist in dieser Legislaturperiode gelungen, ein neues System aufzubauen, das so funktioniert. Kontrolle an den Außengrenzen, da wo keine gute Bleibeperspektive ist, auch sofortige Durchführung der Asylverfahren und dann gegebenenfalls gleich Rückschiebung. Dahinter dann ein Verteilmechanismus und die Leute mit höheren Identifikationsmerkmalen inklusive biometrischen Scans, dass man diese sozusagen dann auch wiederfinden kann in Europa. So, das muss jetzt in nationales Recht umgesetzt werden. Das war einer der Vorschläge, die wir unterbreitet haben bei diesen ganzen Gesprächen am Freitag, dass wir das möglichst schnell noch tun würden, wird die nächste Bundesregierung sicherlich auch schnell tun.
Aber
Dublin kann nicht funktionieren, denn das heißt ja, Deutschland ist fein raus, Skandinavien ist fein raus, alle an den Außengrenzen, also Griechenland, Italien, Spanien gegebenenfalls, Rumänien, die osteuropäischen Länder, die sind für die zuständig, Deutschland nicht. Natürlich lassen die durch. Die haben ja gar kein Interesse. Die Außenstaaten Europas sagen, ihr habt uns da ein schönes System aufgedrückt und ihr macht euch einen schlanken Fuß. Wir lassen die alle durchgehen. Wir halten die ja nicht aus an der Grenze. Den Flixbusfahrer, da hat ja Bulgarien kein Interesse, den nicht aus Bulgarien rauszuholen. Das kann ja gar nicht funktionieren.
Aber dann müssen Sie Polen stärker unterstützen beim Schutz der Außengrenze.
Absolut. Das ist ja das neue System. GEAS, gemeinsames europäisches Asylsystem. Die Außengrenzen kontrollieren, da registrieren. Ja. Diejenigen, die keine oder schlechte Perspektiven haben, werden da auch gleich verarztet und gegebenenfalls zurückgeführt. Alle anderen, die eine gute oder erfolgreiche Perspektive haben, werden zumindest ansatzweise verteilt. Das ist nicht toll, wie das da gemacht wurde. Es ist auch nicht wirklich gerecht. Aber es ist der Idee nach, ob es dann funktioniert, werden wir sehen, immerhin gerechter und besser, sodass die anderen Länder auch ein Interesse haben, die Leute zu registrieren und auch in ihrem Land zu halten. Denn danach gibt es auch eine andere Verantwortung. Das liegt auf dem Tisch. Das ist von uns verhandelt worden, von Annalena Baerbock maßgeblich mitverhandelt worden. Das ist zumindest ein Fortschritt, ein wirklicher Fortschritt.
Die Grünen haben es im Europaparlament abgelehnt. Das deutsche Gesetz zur Umsetzung von GEAS kam der Gesetzentwurf sehr spät, wurde nicht mehr umgesetzt, auch weil die Grünen Bedenken hatten. Die grüne Jugend hat heute gerade erst wieder kritisiert.
Was soll ich mit der grünen Jugend? Also wir reden jetzt über das System. Eben war ich der Vizekanzler und die Bundesregierung, jetzt konfrontieren Sie mich mit der grünen Jugend. Es ist nach 8 Jahren gelungen, ein besseres System zu verabreden mit allen Mitgliedstaaten als das Dublin-System. Immerhin, hätte ja auch schon vorher bei der GroKo sein können, ist aber nicht, ist jetzt gemacht worden. Und das System ist der Idee nach auch deutlich besser, effizienter, weil es den Anreiz nimmt, die Leute einfach durchzulassen, Bulgarien oder nicht zurückzunehmen, weil es auch ein Verteilmechanismus vorsieht. So, führen wir es doch ein.
Muss man nicht an dem Punkt einfach mal sich ehrlich machen und sagen, dieses System ist so kaputt, dass wir vor einem gigantischen Scherbenhaufen stehen? Muss man das an dem Punkt nicht einfach mal deutlich sagen?
Aber das haben wir ja gerade. Das Dublin-System kann
nicht
funktionieren.
Muss man nicht sagen...
Gibt es jetzt ein neues System?
Meine Frage wäre in dem Zusammenhang, was mir in dieser Woche aufgefallen ist, ist sagen, der Versuch, auch insbesondere von Seiten der SPD, im Grunde Friedrich Merz zu so einem Rechtsradikalen zu machen. Finden Sie das eigentlich in Ordnung?
Also das ist er für mich nicht. Ich halte es für einen historischen Fehler, der auch die Union, wir werden sehen, aber für die Union möglicherweise einen hohen Preis bezahlen wird.
Und
es
warum?
Ist,
weil sie
und es ist ein und er hat das wir haben es es ist das Wort gebrochen worden. Ja, genau das sollte nicht passieren. Herr Merz hat das klug vorgetragen. Er selbst mit seiner ihm eigenen Art von harter Aussage.
Und im Grunde, von Ricarda Lang. Sehr interessant in dem Zusammenhang. Friedrich Merz hat einen großen Fehler gemacht und so weiter. Er sagt, ich habe selbst harte Worte dafür gewählt, aber dieses fast hämische, wollte er nicht die AfD halbieren, hahaha und so weiter, aus meiner eigenen Partei und auch aus der SPD, ist befremdlich. Man kann nicht in Regierungsverantwortung sein und dann so tun, als ob dafür allein die Opposition verantwortlich wäre. Würde ich jeden einzelnen Satz unterschreiben.
Ja, ich auch.
Hat sie recht?
Ja. Aber die Stärke der AfD geht, nur um es mal zu sagen, wir hatten ja verschiedene Sendungen hier in den letzten 3 Jahren, nicht nur darauf zurück, dass die Leute, das Dublin-System nicht funktioniert hat, sondern jedes Mal, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, haben sie mich gefragt, stärken Sie damit nicht die AfD? Vom Heizungsgesetz über die hohe Inflation, über die Unterstützung der Ukraine. Immer wieder wurden andere Gründe genannt, warum jetzt gerade die AfD triumphiert. Und das ist deswegen richtig gefragt, weil die AfD sich schon aus all den verschiedenen, oder die Rechtspopulisten insgesamt in Europa, aus den verschiedenen nicht verabredeten, nicht gelösten Problemen nähert. Aber der Populismus geht darin nicht
die
auf.
AfD speist sich aus politischen Fehlern der Regierenden insbesondere. Und die Argumentation, Herbeck, die ich gerade wieder höre, ist ja wirklich interessant. Sie sagen, in Deutschland kriegen wir das nicht hin. Nicht Sie persönlich haben jetzt gesagt, deutsche Außengrenzen sind gar nicht zu kontrollieren. Aber das ist eines der Narrative, das dann häufig kommt. Kann man nicht, ist eine grüne Grenze. 3000 Kilometer geht überhaupt nicht. Wie sollen 15.000, würden Sie auch sagen, 15.000 Bundespolizisten?
4.000 Kilometer, 3.800.
Genau. Ja. So, wie sollen die das machen?
Naja, ich kann
und dann kommen dieselben Leute, und das finde ich immer sehr interessant, und sagen, und deswegen brauchen wir eine europäische Lösung. Und dann schaue ich auf die Zahlen und da reden wir jetzt über politischen Willen. Ich sehe 15.000 Bundespolizisten, die nicht in der Lage sein sollen, die deutsche Grenze zu schützen, knapp 4.000 Kilometer. Aber 10.000 Frontex-Beamte sollen in der Lage sein, tausende Kilometer europäische Außengrenzen zu schützen. Wie soll das gehen? Da sehen Sie, was politischer Wille und vor allen Dingen, was politischer Unwille ist. Offensichtlich ist es politisch nicht gewollt, das Thema ernsthaft zu bearbeiten. Und meine Frage in dem Zusammenhang wäre, man kann jetzt Friedrich Merz vieles vorwerfen, dass er taktische Fehler gemacht hat oder zu sehr auf Taktik geschielt hat und nicht das Ende bedacht hat und so weiter. Aber konnte man ernsthaft nach Aschaffenburg die Dinge einfach so weiterlaufen lassen, die üblichen Rituale, den Leuten sagen, na ja, das geht nicht, das geht nicht, da haben wir doch schon gemacht, hier haben wir auch schon gemacht, das ist jetzt eben so, das ist alles sehr traurig und die immer gleichen Rituale und am Ende nichts passiert. Wäre da nicht die Gefahr viel größer gewesen, dass die AfD direkt Richtung 30% marschiert, ohne diesen Vorstoß?
Den Satz, den ich eben nicht zu Ende bringen konnte, war, als der Tweet von Ricarda Lang da war, das ist der Streit der gewählten Politiker, der unversöhnliche Streit. Und da hat die Ampel halt ihren großen Anteil an der Stärke der AfD, dass man gesagt hat, die streiten ja immer nur dazu führt, dass es einen Vertrauensverlust in die Politik gibt. Das war der Satz, den ich zu Ende bringen wollte.
Ich rede über sozusagen nicht anfassen, Dinge einfach nicht umsetzen.
Das habe ich gehört. Aber jetzt haben wir hier schon die ganze Sendung darüber gesprochen, was man alles tun kann. Also von Verfahren gegen die Länder, die ihre Flüchtlinge nicht zurücknehmen, über die Einführung des neuen Asylsystems bis zur besseren Kooperation der Behörden. Also ich jedenfalls sage nicht, dass man nichts tun kann. Ganz im Gegenteil, mir fällt eine ganze Reihe ein. Sie fragt mich, das fällt Ihnen jetzt ein? Nein, natürlich nicht. Die ganze Zeit haben wir danach darüber geredet. Deswegen, wo kommt die Unterstellung her, die üblichen Rituale. Man ist betroffen und tut nichts. Es wird permanent etwas getan.
Unterstellung.
Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Vorschlägen.
Nein, aber ich habe gleich ein ganz handfestes, konkretes Beispiel. Frau Löhr erst.
Nein, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Vorschlägen, die Sie jetzt in Ihrem Sicherheitspaket gemacht haben und dem, was Friedrich Merz will. Sie wollen vor allem, Sie sehen das Ganze als Vollzugsproblem. Sie wollen mit denen, die schon hier sind, schauen, wie geht man mit denen um, wer sollte das Land verlassen, was kann man da verändern. Friedrich Merz will, was glaube ich die Mehrheit der Bürger will, schon einen Schritt weiter gehen, schon vor die Grenze gehen und gar nicht erst so viele Leute hier ins Land lassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den haben die Grünen noch nicht hinreichend verstanden.
Ich würde es so beantworten, ich versuche aus dem Mord oder den Morden dann die sicherheitspolitischen Konsequenzen zu ziehen. Unabhängig davon, wie man dazu rechtlich steht, ob das überhaupt mit dem Grundgesetz konform ist und wie das praktisch umsetzbar ist. Ich habe es ja schon gesagt, in diesem Fall bei den Plätzen, die wir da schaffen müssen, für 40.000 Leute, die wir dann sehr lange festhalten müssen. Herr Lanz hat auf die Kontrolle der Grenzen hingewiesen. Also ob das überhaupt geht, woran, glaube ich, alle zweifeln. Jedenfalls die Polizei sagt, es geht nicht, die Bundespolizei. Habe ich mich halt in meinen Vorschlägen oder in meinen Überlegungen, und das ist ja nicht nie abgeschlossen, auf die Sicherheitsfrage konzentriert. Herr Merz' Vorschläge muss man ja interpretieren, wohlwollend. Er redet über die Begrenzung insgesamt. Es sind einfach zu viele. Ich habe für mich gesagt, da ist ein Täter gewesen, der war auffällig. Den hätte man vielleicht identifizieren können, wie auch den Täter in Magdeburg, wenn man mehr Daten abgeglichen hätte und so weiter. Also wenn es einen Unterschied gibt, dann, dass ich versucht habe, aus diesen Morden mehr Sicherheit zu schaffen, während Herr Merz sagt, es sind einfach zu viele.
Das hat er allerdings
schon immer gesagt. Und
hat er Unrecht?
Und naja, der Punkt ist das andere. Er nimmt jetzt Aschaffenburg, wo
aber
es in allererster Linie, denke ich, die Lehre gibt, nicht nochmal Aschaffenburg oder Magdeburg und so weiter.
Oder Solingen.
Also entstehen zu lassen. Also möglichst schnell viel Sicherheit.
Ja.
Möglichst schnell viel Sicherheit. Und die andere Debatte kann man auch führen. Aber also ich finde es jetzt, wie soll ich sagen, befremdlich, dass die Sicherheitsfrage dann so eins zu eins übersetzt wird und keine Vorschläge zu mehr Sicherheit gemacht werden. Denn das ist doch das, was jetzt die unmittelbare Konsequenz ist. Das ist der Unterschied zwischen meinen Vorschlägen
und dem von Friedrich Merz. Ich habe eine konkrete Frage. Wenn man den 5-Punkte-Plan von Merz sich nochmal anschaut. Erster Punkt, Zurückweisung an allen Grenzen. Würden Sie sagen, gehe ich nicht mit? Aber das ganz kurz einmal abhaken.
Das heißt pauschale, so ein, in seinem Vorschlag pauschale Zurückweisung, bevor in Deutschland ein Antrag gestellt werden kann. Also Sie dürfen das Land nicht verschieben. Das ist der Punkt, der nicht europarechtskonform ist.
Und den würden Sie nicht mitgehen.
Und der aus meiner Sicht auch gegen das Grundgesetz verstößt, denn dass man einen Antrag auf Asyl, auf politische Verfolgung, also politisches Asyl stellen darf in Deutschland, ist für mich politische Verpflichtung dieses Landes. Das ist die DNA dieser Republik. Nicht alle Anträge werden gewährt und die können auch gerne schneller entschieden werden. Aber dass man sagt, wir schieben sie vor Deutschland zurück, also wir haben quasi Grenzkontrollen in den Außenländern, nein, da würde ich nicht mitgehen. Und das ist auch der Punkt, wo alle sagen, das ist ja der, über den gestritten wurde, dass jedenfalls bisher alle ähnlichen Versuche vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert sind.
Okay, das war ja der Antrag vom Mittwoch, was wir hier sehen. Mich würde was anderes interessieren. Am Freitag, Gesetzesvorlage. Da ging es um drei Dinge, von denen ich und ich glaube auch große Teile der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehen können, warum man da nicht einfach zustimmt. Erster Punkt. Das Wörtchen Begrenzung sollte da rein. Begrenzung. Etwas, wo ich denke, da sind eigentlich fast alle Basiskonsens in diesem Land, dass man sagen muss, wir überlasten Strukturen seit Jahren.
Das ist 2023 auch schon.
Ja, genau. Ja, ja. Wir brauchen das Wort Begrenzung da drin. So. Das zweite war subsidiärer Schutz. Das klingt dann so riesig.
Das zweite waren mehr Befugnisse für die Bundespolizei. Und das dritte war, dass diejenigen, die hier subsidiären Schutz haben, also die Leute aus Syrien sozusagen, dass die pauschal vom Familiennachzug ausgeschlossen werden sollen.
Und das waren die drei Punkte. Das klingt nach so einem Riesending. Da reden wir aber in Wahrheit, und das ist ja wirklich interessant, da reden wir über 12.000 Menschen ungefähr. Ja. 12.000 Menschen.
So, nur zum,
ungefähr 1.000 im Monat.
Das sind nämlich nicht irreguläre Geflüchtete. Also wenn Herr Merz möchte, die irreguläre Flucht zu begrenzen, dann ist der Familiennachzug ein Beispiel für nicht irreguläre Flucht, weil das sind sicherheitsüberprüfte Leute für Härtefälle, für Leute, die hier integriert sind und da werden Sprachtests und so weiter gemacht. Aber der Punkt ist ein anderer. Und
der dritte
Vor diesen drei Punkten oder allen anderen steht eine andere Frage. Und das hat verhindert, dass es am Freitag eine Lösung gab. Nämlich die Drohung, und wenn ich nicht meinen Willen kriege, stimme ich mit der AfD ab. Aus meiner Sicht die Erpressung. Deswegen macht es keinen Sinn oder machte es am Freitag keinen Sinn, inhaltlich über die Punkte zu reden, wenn die Drohung, und für mich ist das eine Drohung, eine Erpressungsdrohung, sonst stimme ich mit der AfD ab, nicht zurückgenommen wurde. Und das ist nicht zurückgenommen worden. Wir haben ja selber Vorschläge gesagt. Also wir haben selber gesagt, meine Fraktion, die SPD auch, wir haben die Punkte, die jetzt vorhin von mir eingeblendet wurden. Wir würden gerne GEAS implementieren und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen. Aber bevor wir hier reden, könnt ihr nicht sagen, wir setzen euch die Pistole auf die Brust und entweder klappt das jetzt alles so oder beim nächsten Mal stimmen wir mit der AfD ab. Weil das so können wir als demokratischen Parteien nicht zu einem Konsens finden. Und wenn ich spiele das einmal durch für eine Zeit nach der Regierungswahl. Selbstverständlich könnte sich Herr Merz hinstellen und sagen, ich möchte jetzt von SPD und Grünen zum Bundeskanzler gewählt werden oder ich lasse mich von der AfD wählen. Das könnt ihr aber verhindern, ihr könnt mich jetzt zum Bundeskanzler wählen. Und dann würden wir wahrscheinlich sagen, na, vielleicht wählen wir dich zum Bundeskanzler oder auch nicht. Wir machen jetzt einen Koalitionsvertrag, wir verhandeln. Und dann wäre seine Antwort adäquat zu der Freitagssituation. Hier wird überhaupt nicht verhandelt. Ich kriege meinen Willen oder ich gehe zur AfD. Und das darf nicht passieren.
Ich verstehe das theoretisch, aber das ist...
Nein, das ist nicht. Das ist die Praxis gewesen, Herr Lanz. Das war das ist die Ansage gewesen, mit dem wir in die letzte... Nicht nein, ja. Nein,
doch,
das hat er ja gesagt. Ich gucke nicht rechts, nicht links, ich gucke nur noch geradeaus.
Ja.
Am Mittwoch vorgemacht, am Freitag wiederholt, trotz aller Warnungen, trotz aller Bitten es zu tun, trotz aller persönlichen Ansprachen es zu tun. Nein, die Antwort war, es läuft so, wie ich will, ohne Abstriche oder ich stimme mit der AfD.
Es tut mir leid,
bei aller Liebe zum Konsens, wirklich, das ist meine politische Identität, dass ein Land zusammenfinden muss. Meine Partei hat sich dahin bewegt. Aber so geht es nicht. Man kann demokratische Parteien nicht erpressen. Ich kriege meinen Willen oder ich stimme mit der AfD ab.
Und dann
sagt er noch am Parteitag, jetzt gestern oder vorgestern oder wann das war, ja, die Grünen sind schuld und die SPD sind schuld. Das ist ja eine Umkehr der Logik. Die haben einen Fehler gemacht und wir sollen dafür schuld sein. Also ich dachte, konservativ bedeutet zumindest zu seinen Fehlern zu stehen. Wenn man schon nicht zu seinem Wort steht, dann doch zumindest zu seinen Fehlern.
Man kann doch jetzt nicht den anderen die Verantwortung für seine Fehlentscheidung zuschieben.
Aber das
verstößt
dann
nun gegen jedes gegen alles, was Ehre und Konservatismus eigentlich bedeuten sollte.
Aber Sie haben umgekehrt das Problem jetzt auch gerade den Innenministern von CDU und SPD in die Schuhe geschoben. Also Sie machen das auch schon ganz gut, anderen die Schuld in Ihren Sicherheitspunkten, dass nichts passiert ist, dass wir ein Vollzugsproblem haben, haben Sie in Ihrem Papier.
Es gibt halt keine grünen Innenminister.
Ja, aber Sie machen das doch, Sie werfen der CDU vor, dass sie irgendwie nicht mit Ihnen reden will und immer die Schuld anderen gibt. Und Sie machen es aber genauso, also das ist nicht konsequent.
Nein, ich werfe der CDU nicht vor, dass sie nicht mit uns reden wollen, sondern dass sie mit uns reden wollen unter der Bedingung, wenn es nicht so läuft, wie Sie es wollen, dann stimmen wir mit der AfD. Es gab,
aber Hallo,
haben,
Punkt,
sie, haben Sie gehört, dass Herr Merz gesagt hat, naja, ich wäre ja bereit, bei meinen Punkten irgendwie nur 2 von 3 zu nehmen oder wir nehmen noch was anderes dazu oder so. Es war ja nicht so. Und das ist ja nun nicht, Robert Habeck denkt sich die Welt aus. Das ist ja alles protokolliert. Er hat gesagt, so wie ich will oder mit der AfD.
Und
jetzt könnt ihr mir zustimmen. Und so läuft es nicht.
Von Merz nicht klug war, aber umgekehrt ist es von Ihnen halt auch nicht klug. Es sind im Moment alle auf ihren Bäumen und keiner kommt runter. Und um dieses Problem
zu lösen. Aber ist das nicht, Habeck, aber ernsthaft, wir beschwören die Gefahr für diese Demokratie. Wir sagen, wenn wir so weitermachen, wenn sich nicht die verantwortlichen Parteien der Mitte, wenn die nicht mehr in der Lage sind, sich auf so einen kleinen Konsens zu einigen, dann ist es wirklich schlecht um dieses Land bestellt. Dann profitieren am Ende wirklich die Falschen. Ja. Staatspolitische Verantwortung. Und dann höre ich als Bürger dieses Landes am Freitag, da streiten die sich über die Frage, ob 12.000 Menschen mehr oder weniger in Zukunft in dieses Land kommen. Und ich sage, komm bitte.
Darüber haben wir uns gar nicht geschritten, Herr Lanz.
Wir haben uns nur
darüber unterhalten.
Sie sagen, die Erpressung.
So ist es.
Aber der zweite Punkt
ist, wir könnten uns über alles
das Wörtchen Begrenzung steht da drin. Und der dritte Punkt, Befugnisse für die Bundespolizei, muss man auch mal kurz erklären. Da geht es darum, dass Bundespolizisten im Moment jemanden, den sie am Bahnhof aufgreifen und der nicht mehr hier sein sollte, der ausreisepflichtig ist, den dürfen die nicht festnehmen, sondern müssen sozusagen warten, bis er das Gebäude verlassen hat. Und dann übernimmt die Landespolizei. Das ist das Spiel, das gerade läuft. Und jeder normal denkende Mensch würde sagen, also bitte, diese 3 Punkte, dass ein Bundespolizist jemanden festnehmen kann, der sich zu Unrecht in diesem Land aufhält, dass 12.000 Menschen weniger kommen und dass wir das kleine Wörtchen Begrenzung in ein Gesetz reinschreiben. Das sozusagen genommen, gleichzeitig wissend, da profitiert diese Kraft, von der wir nicht wollen, dass sie irgendwann das Land übernimmt. Die große Demokratie, theoretische Frage, die im Raum ist, Massenproteste im ganzen Land, Merz taktisch ungeschickt verhalten, man lässt die sozusagen ins offene Messer laufen. Für diesen Preis, das ist ehrlich gesagt keinem da draußen zu erklären, das versteht kein Mensch.
Das, glaube ich, ist nicht richtig, was Sie sagen. Es ist nicht taktisch ungeschicktes Verhalten, es ist eine Geschichtsvergessenheit, die da nicht nur billigend in Kauf genommen wurde, sondern die ja angestrebt wurde. Und deswegen, zu den einzelnen Punkten könnte man viel sagen. Ich hätte vor allem einen anderen Blick auf den Familiennachzug, der ja die Integrationsleistung und wahrscheinlich das Durchdrehen von irgendwelchen psychisch stabilen verhindern würde. Aber der Punkt ist, wir sind gar nicht dazu gekommen, inhaltlich zu reden, weil dieser Moment, so wie ich es will oder mit der AfD, nicht Grundlage von Gesprächen sein kann.
Das ist bitter. Aber das ist ein bitterer Moment.
Ja, dann müssen Sie das nächste Mal hier Herrn Merz
einladen.
Ich kann Ihnen die Feststellung ersparen, das geht an alle Seiten tatsächlich.
Nein,
das finde ich jetzt nicht, dass es gleichmäßig an alle Seiten geht, sondern das ist ja sehr einseitig von ihm so entschieden worden, so zu agieren. Ich stimme Ihnen aber zu, dass wir
nach Solingen, nach all dem, was in den letzten Monaten hier passiert ist, muss man doch irgendwann mal das klare Signal senden, Leute, wir haben verstanden oder nicht?
Gerade nach Solingen sollte man nicht das klare Signal senden, ich kooperiere mit der AfD. Er wird nicht sagen, es war Kooperation, das weiß ich wohl, aber da habe ich halt eine andere Meinung. Darf ich
aber
sagen,
es in die Herr Hand zu nehmen, Sie etwas zu machen, die Leute sind so müde von theoretischen Brandmauerdiskussionen und die ständigen Diskussionen um die AfD, sondern die Leute sagen, macht bitte gute, vernünftige Politik, damit wir diese Leute nicht wählen müssen. Der Großteil der Deutschen ist doch gemäßigt, ist doch eindeutig in der demokratischen Mitte zu Hause. Warum machen Sie denen nicht ein gutes Angebot? Warum diese 10 Punkte, die Sie jetzt bringen, nicht vor 2 Jahren? Nach Brockstedt beispielsweise, wäre doch eine Idee gewesen.
Die 10 Punkte, die jetzt in Rede stehen, habe ich am Dienstag letzte Woche veröffentlicht. Die sind also nicht heute,
aber
gestern
nicht vor 2 Jahren? Warum nicht vor 2 Jahren?
Da sind schon ähnliche von veröffentlicht worden. Also es gibt jetzt, nun war ich ja fachlich mit den Themen, die Frau Löhr covert, vor allem beschäftigt. Also ich bin jetzt ja nicht in allererster Linie Innenminister, aber ähnliche Punkte sind, haben Sie ja gefragt, länger schon in der Diskussion. Das Vollzugsdefizit ist länger bekannt. Ich wollte damals am Dienstag, glaube ich, vor der Abstimmung am Mittwoch, Herr Merz anguckt, da geht was. Wir können uns über verschiedene Sachen unterhalten. Ist halt nicht genommen worden.
Das Angebot haben Sie ihm gemacht?
Ja, das ist jetzt in diesem Fall über ein Video kommuniziert worden, wo ich ihn am Ende gebeten habe, nicht zuzustimmen.
Haben Sie ihn angerufen?
Das würde ich gerne nicht öffentlich breittreten. Das habe ich schon bei einer anderen verwandten Talkshow gemacht. Aber es gab den Versuch einer Kontaktaufnahme.
Und Sie haben versucht, ihn zu erreichen?
Es gab den Versuch einer Kontaktaufnahme nicht nur einmal.
Also mal ganz kurz, aber das ist ja nicht unwichtig. Sie haben versucht, ihn den ganzen Tag zu erreichen und er war nicht erreichbar für Sie?
Mir wurde signalisiert, dass kein Gespräch erforderlich oder gewünscht ist. So, aber ich würde gerne.
Auf die Bitte um eine persönliche Kontaktaufnahme.
Ich würde gerne, ich widerspreche Ihnen nicht.
Das ist interessant.
Ich würde gerne noch einmal den einen Punkt aufgreifen, den Sie angesprochen haben, denn Sie haben ja recht. Bei all dem Streit müssen wir ein Signal sehen, dass das Land zusammenkommt und dass egal, wer Bundeskanzler wird oder wie die politische Debatte danach ausgeht, in bestimmten Prinzipien jede Regierung unter jeder Führung das Gleiche macht. Und vielleicht gelingt es ja Scholz, Merz und mir, 3, 4 Punkte mal zu identifizieren, jetzt vor dem Wahlkampf, also vor dem Endspurt des Wahlkampfs, wo wir sagen, da stimmen wir alle überein, wenn ich was sagen darf. Gemeinsame europäische Linie gegenüber Donald Trump. Egal, wer in der Regierung sitzt, wir bleiben da in europäischer Solidarität und stützen Europa da drin. Gemeinsame Unterstützung der Ukraine. Wir mögen bei einzelnen Punkten und Waffengattungen vielleicht differieren, aber wir unterstützen die Ukraine und bleiben dabei. Gemeinsame Entlastung bei den Strompreisen, das haben wir alle 3 in unseren Wahlprogrammen stehen, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Also wir könnten, ich habe jetzt 3 gegriffen, ich könnte 3, 4 weitere nennen, aber wir könnten sozusagen jenseits des Streits mal ein Signal senden, dass das es einen stabilen demokratischen Konsens der Mitte immer noch gibt. Daran wäre mir sehr gelegen und vielleicht hat ja irgendjemand Gelegenheit, die 3 zu den 3 Punkten, und ich könnte noch weitere dazufügen, fragen, ob das mal möglich ist. Die sind ja sehr, sehr allgemein, so dass man im Einzelfall immer noch über die Technik reden kann. Aber dass wir mal deutlich machen, dass es mehr gibt, was wir gemeinsam haben, als was uns trennt.
Wird gerne zum Migrationskomplex noch abgeschlossen einmal die Einschätzung von Olaf Sundermeier hören, bevor ich dann gleich eine Frage an Julia Löhr habe. Wenn Sie das alles hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Nach dem, was Sie jetzt gesehen haben, am Sonntag sehen wir diese Reportage, glaube kurz nach 11, bei den Kollegen in der ARD. Wenn Sie das alles hören und sagen, das ist ein so kaputtes System, wir brauchen mehr Kontrolle, würden Sie dann sagen, Friedrich Merz hat nur ein Tabu gebrochen? Oder ist das vielleicht ein Moment der Wahrheit, von dem aus es irgendwie jetzt anders weitergeht?
Ich glaube, dass die Vorschläge von Herrn Habeck nicht gekommen wären, wenn Herr Merz diesen Vorschlag nicht gemacht hätte. Und ich habe da auch ein paar Punkte gesehen, wo ich sage, ja, unbedingt zwingend. Migrationsabkommen zur Chefsache zu machen zum Beispiel ist etwas, das Thema gehört ins Kanzleramt. Das hätte man aber auch diskutieren können zu Beginn der Legislatur, für die Sie mit der Ampelregierung gewählt wurden. Nicht deutsche Gefährder konsequenter abschieben und Top-Gefährder engmaschig überwachen. Das sind Dinge, ich sehe noch Prüfung auf psychische Erkrankung bei Asylsuchenden schon bei der Erstuntersuchung. D'accord, ganz wichtig, aber jetzt, das ist Wahlkampf. Das ist nichts anderes als Wahlkampf. Wir brauchen Lösungen dafür. Man braucht eine zielgerichtete Politik, unabhängig von dem Datum, von der Datum der Bundestagswahl, weil auch wenn Sie sich jetzt streiten über den Umgang mit der AfD in der aktuellen Bundestagsdebatte, Abstimmung in der vergangenen Woche, die AfD wird größer werden. Die wird größer werden, wenn das Problem nicht gelöst werden wird. Und dann hat man irgendwann mal das reale Szenario.
Sie ist so groß, weil wir es nicht gelöst haben die ganze Zeit.
Bislang, weil wir es nicht gelöst haben. Und sie wird größer werden. Wir hatten Solingen, nach Solingen gab es Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. In Thüringen wurde die AfD zur stärksten Partei. Da gab es schon auch einen innerlichen Zusammenhang mit dieser schrecklichen Tat und auch mit dem Thema, lösen Sie das Problem. Wirken Sie daran mit, lösen Sie das Problem unabhängig von dem Ausgang der Bundestagswahl. Das ist im Prinzip das zentrale Thema.
So, und weil Julia Löhr hier ist, Sie haben gerade ein Stichwort genannt, Herr Habeck, Strompreise, Energiepreise, auch so ein Treiber, wie Sie gerade zu Recht angemerkt haben, für die AfD. Inflation, aber auch Energiepreise. Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang, Frau Löhr, das, was jetzt auf dem Tisch ist? Die Grünen, das ist Ihr Vorschlag unter anderem, wollen Strom praktisch steuerfrei machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es geht um mehrere Punkte. Es geht um die Stromsteuer,
genau.
Und es geht um die Netzentgelte,
genau.
Die kommen auf den Strompreis noch dazu.
So, gute Sache oder etwas, von dem Sie sagen, reicht nicht?
Nee, vom Prinzip her eine gute Sache, aber auch da wieder einen Schritt zurück. Also wir haben ein grundsätzliches Problem damit, dass die Energiewende enorm teuer ist und dass sie viel teurer ist, als das alle Schätzungen vor ein paar Jahren noch gesagt haben.
Also wir wissen, es ist nicht die berühmte Kugel Eis geworden.
Es ist nicht die Kugel Eis und Sonne und Wind schicken dann doch eine Rechnung, nämlich dann, wenn Sonne und Wind halt nicht da sind und wir Strom aus anderen Quellen brauchen, aus Gaskraftwerken, von französischen Atomkraftwerken oder woher auch immer. Also das ist alles deutlich teurer und deswegen hat schon die Ampelkoalition versucht, da dagegen zu steuern und das zumindest ein bisschen zu dämpfen. Und das steht jetzt, wie Sie richtig sagen, auch in allen Wahlprogrammen drin. Das ist auch sinnvoll, das zu machen.
Ja, finde ich
aber
auch.
Also es ist ein winziger Bruchteil in diesem ganzen riesigen Transformationsprojekt und das reicht halt nicht.
Ja, aber wenn wir es mal sozusagen anders wenden, ich habe im Moment das Gefühl, es verfängt unglaublich gut bei den Leuten, wenn man sagt, wir reißen 30.000 Windräder einfach nieder, dann fragt man nach und sagt, wie sind das gemeint, Frau Weidel? Dann sagt sie, es war nur symbolisch. Dann würde mich interessieren, also lässt du die jetzt symbolisch stehen oder reißt du sie symbolisch ein? Was passiert denn da jetzt eigentlich? Also ganz konkret, was passiert grundsätzlich mit diesen Windrädern? Erstens, gehören sie irgendjemandem? Also das wäre faktisch Enteignung.
Übrigens mir nicht.
Also, die sind nicht meine.
So, wir machen die Genehmigungsverfahren schneller, aber
genau.
Wir haben Privatpersonen oder Unternehmen finanziert und gebaut.
Dann wird, dann fragt man, okay, was ist denn dann die andere Lösung? Dann kommt immer dieses Geraune, ja, da machen wir irgendwas mit so kleinen Mini-Kraftwerken. Dann denke ich, okay, wo genau laufen die schon? Sie laufen nirgends. Dann sagt man Atomkraft. Dann denke ich, okay, es war vielleicht ein historischer Fehler. Übrigens, Kanzlerin Merkel, die CDU hat 11 AKW abgeschaltet, die Ampel nur 3. Das muss man einfach mal so klar sagen an dem Punkt. Und wenn man die neu aufbaut, dann brauchen wir mindestens 20 Jahre. Und wenn man Markus Kerber von RWE oder so zuhört, dann sagt er, ich habe gar nicht mehr das Personal dafür, schon seit 15 Jahren nicht mehr. Ich glaube nicht an Atomkraft in dem Maß, wie wir sie brauchen in Deutschland. Umgekehrt, ist da nicht dieser Ampel und in dem Fall dem Bundeswirtschaftsminister etwas gelungen, wenn man sich mal anschaut, wie die Zuwächse bei den Erneuerbaren sind? Ist das eine Erfolgsgeschichte, die wir uns gelegentlich mal auch erzählen sollten, bei allem Klagen über die Unfähigkeit dieser deutschen Politik? Oder ist das ein Flop? Der Anteil Erneuerbarer am Stromverbrauch, wenn ich mir das anschaue, ist das jetzt eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht?
Nein,
ist das gut für den Wirtschaftsstandort oder schlecht?
Würde ich sagen, eine der wenigen Erfolgsnachrichten, die Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister in seiner Amtszeit gemacht hat. Also der Ausbau der Erneuerbaren ist tatsächlich deutlich vorangeschritten.
Warum? Auch, weil wir entbürokratisiert
genau,
haben?
Genau, weil die Genehmigungsverfahren verkürzt wurden. Es gibt deutlich kürzere Umweltprüfungen. Also da wurde viel beschleunigt, was wir sinnvollerweise vielleicht auch diese schnellen Prozesse in anderen Bereichen haben sollten. Aber es ist gut, dass es sie in diesem Bereich gibt. Aber wir haben trotzdem ein Problem, weil wir halt anders als jetzt die südeuropäischen Länder, wo es Wind und Sonne das ganze Jahr über gleichmäßig gibt, oder eben die Skandinavier, die Wasserkraft haben, was auch das ganze Jahr über gut funktioniert, Phasen haben, wo wir halt wenig Sonne und wenig Wind haben und wo wir andere Energiequellen brauchen. Und dazu gibt es den Plan, vor allem Gaskraftwerke zu bauen, die erstmal mit Gas laufen und später dann mit Wasserstoff laufen sollen. Dazu wurde auch noch ein Gesetzentwurf geschrieben. Allerdings war das schon rund um das Ampel aus und der ist dann auch nicht mehr umgesetzt worden. Und das ist eine der Aufgaben, die sich die nächste Bundesregierung tatsächlich mit als erstes vornehmen muss.
Ich will nur verstehen, aber der Weg, den wir da eingeschlagen haben, ganz egal, welche politische Couleur, ganz egal, was da erzählt wird, an dem Weg führt doch eigentlich nichts mehr vorbei.
Nein, das wird der Weg sein. Dafür hat sich
da noch so ein paar andere Grafiken. Vielleicht können wir die auch noch mal kurz zeigen, was ganz interessant ist. Auch der Zuwachs zum Beispiel an Photovoltaik oder der Netzausbau, über den wir auch immer schimpfen und sagen, da geht nichts voran. Wenn man sich die Charts dazu mal anguckt, hier, das ist der Netzausbau. Auch das ist eine Kurve, die tatsächlich ziemlich beeindruckend nach oben zeigt.
Deutschland hat sich entschieden, dass es ohne Atomkraft gehen soll. Das waren unterschiedliche Regierungen, die das gemacht haben. Sie haben das geschildert. Und von daher, ja, dieses Kapitel ist aus meiner Sicht abgeschlossen. Und auch die Union ist da ja nicht wirklich dabei. Sondern
das meine ich.
Das ist
also da wird immer viel polemisiert. Aber am Ende denke ich, wenn man da genau reinliest in die Programme.
Man hält sich andere Optionen.
Auch die Genehmigung zum Beispiel. Noch mal die Genehmigungsverfahren, das ist auch interessant. Genehmigungen Wind an Land. Wenn ich das sehe, würde ich sagen, das ist sozusagen das Gegenteil dessen, was wir immer beklagen. Vielleicht geht das auch beim Wohnungsbau, vielleicht geht das auch an anderen Stellen. Vielleicht geht es einfach mal schneller. Also wenn ich das sehe, würde ich sagen, wie haben wir das gemacht? Bürokratieabbau oder was ist das?
Ja, so ist es. Vielleicht darf ich ganz kurz sozusagen die grobe Entscheidung, die Deutschland getroffen hat, erläutern. Wir haben letztes Jahr knapp 60% erneuerbaren Strom im Stromsystem gehabt, bei wachsenden Bedarfen. Also E-Autos, Wärmepumpen werden ja mehr Strom brauchen. Mit diesen Bedarfen, so ist das Ziel, werden wir 2030 80% erneuerbare haben.
80%?
Ja, wir sind ja schon bei 60 und die Genehmigung, der letzte Balken, den wir da sehen, die sind ja schon genehmigt. Die werden also in den nächsten 2 oder 3 Jahren gebaut werden. Wir sind also auf Fahrt 70 oder vielleicht schon Richtung 80 dahin. Also 2030 haben wir jetzt durch diese ganze Beschleunigungsarbeit gute Chancen, 80% Erneuerbare im Stromsystem zu haben. Aber, das hat Frau Löhr richtig gesagt, 80% heißt ja nicht, dass morgens, mittags, abends, nachts immer 80% da sind. Das ist die alte Welt von Atomkraft, Kohlekraft. Die haben
verlässlich 24 Stunden am Tag
rund immer um die der Strom Uhr, immer gleich, auch gleicher Preis. 80% heißt, ja, wir werden Phasen haben, Tage, vielleicht sogar 2, 3 Wochen mal hintereinander und vielleicht auch 2 mal 2, 3 Wochen hintereinander, wo die Sonne nur spärlich scheint und der Wind nicht weht. Wir werden andererseits weite Phasen im Jahr haben, wo wir nicht 80, sondern 120, 150% haben.
Also mehr als wir brauchen. Schleswig-Holstein macht schon 208
des eigenen Bedarfs. Und jetzt ist der Kerngedanke, dass wir diese Mengen, die wir über den Verbrauch und über den Export in andere Länder ja produzieren, die Windkraftanlagen drehen sich ja lustig weiter, speichern in Batterien oder den Strom umwandeln in Wasserstoff. Dann produzieren wir auch für die Lücken im Jahresablauf, also die den 2, 3 Wochen oder Tagen, die Dunkelflaute, maßgeblich jedenfalls unsere eigene Energie und speichern sie. Das wird jetzt also parallel dazu aufgebaut, Elektrolyse, also Verwandlung von Strom in Wasserstoff oder eben in Speicher. Man kann aber auch Pumpspeicherkraftwerke bauen, dass das Wasser bei Phasen von Strom hochgepumpt wird und wenn dann die Sonne untergeht und dann alle Fernseher gehen an, dann fällt das Wasser wieder runter und treibt Turbinen an. Und es mag natürlich jedenfalls in der Übergangsphase immer noch Lücken geben, die man dann noch mit fossilen Energien erstmal stopfen muss, also Gaskraftwerke. So der interessante Gedanke dahinter ist erstens, damit verringern wir die Energieimporte, die wir brauchen. Wir reden immer darüber, dass wir ein bisschen Atomstrom aus Frankreich kriegen. Das ist nichts, was wir nicht selber produzieren könnten, nur eben, weil wir keine Atomkraftwerke mehr haben mit fossilen Energien. Aber das haut uns nicht das Konzept kaputt. Aber wir reden nie darüber, dass wir Öl für unsere Autos und für unsere Heizung und Gas für unsere Heizung nahezu ausschließlich importieren. Wir haben eine Energieabhängigkeit von Importen, fossile Energien, Steinkohle im Übrigen auch, wollen wir nicht mehr ein, von 75-80%. Wenn wir das umgesetzt haben, wenn wir also mehrere Bereiche mit Strom versorgen und diesen Strom maßgeblich hier produzieren, verringern wir die Energieimporte auf 30-35% vielleicht.
Das ist die Idee.
In der Zukunft. Das heißt, wir werden sicherer, die Gelder bleiben hier in Europa und in Deutschland und wir werden klimaneutral. Und auf dem Weg dahin, und das ist das Problem, das hat Frau Löhr angesprochen, müssen wir halt jetzt massiv investieren. Wir müssen die Stromnetze ausbauen, wir müssen diese Kraftwerke, wir müssen die Speicher ausbauen. Und das kostet Geld. So, und jetzt leben wir in einem System, geschaffen für eine Welt, wo wir nicht die Stromnetze ausgebaut haben. Jetzt auf einmal muss der Baggerfahrer seine Familie ernähren und die Kabel müssen gekauft werden. Und es macht gar keinen Sinn zu sagen, diese Welt, wo wir jetzt wirklich was tun, also Sie haben mir die Kurven gerade gezeigt, vergleichen wir mit der Welt, wo wir nichts getan haben. und nehmen die gleiche Finanzlogik. Also deswegen meine ich, wenn wir nicht mit dem Hintern einreißen wollen, was wir gerade mit den Händen aufbauen, müssen wir das vorfinanzieren. Wir können die Kosten, okay, des Ausbaus, den wir ja nicht für eine Legislatur machen, das ist ja nicht Robert Habecks Blumenwiese, das machen wir für die nächsten 30, 80 Jahre vielleicht, also für 2, 3 Generationen, die können wir auch strecken. Aber der Baggerfahrer will halt abends seine Familie ernähren und nicht in 80 Jahren. Er braucht halt jetzt seinen Lohn, also müssen wir das jetzt vorfinanzieren, die Netzentgelte raus, den Strom günstig machen. Jetzt ist er sauber, jetzt ist er fast klimaneutral. Jetzt können wir ihn wirklich günstig machen. Leute, nutzt erneuerbaren Strom beim Fahren, beim Heizen. Das war was ganz anderes als vor 10 Jahren, wo lauter Kohlestrom da drin war. Aber wir müssen uns, okay, Kredit geben. Das heißt, da sind wir immer so nicht einig. Das wird man nur lösen können, wenn man einen Fonds schafft, der das Ganze vorfinanziert, okay, und dann abstottert über die Jahre.
Mit der Bitte, Frau Löhr, weil wir schon am Ende sind, um kurze Antwort. Wann wird das Wunder passieren? Wann wird dieser Strom günstig?
Ich weiß es nicht. Nein, die Industrie weiß es auch nicht.
Das wird kein Wunder sein. Das habe ich ja gerade vorgeschlagen als Common Sense zwischen uns. Scholz, Merz, Habeck. In der nächsten Legislatur. Alle drei haben das im Wahlprogramm stehen.
Wird der Strom günstig?
Er wird
wir werden
günstig
die,
sein.
Wir werden die Netzentgelte rausnehmen, so wir werden die Steuer senken. Das haben alle drei vorgesehen. Das einzige Problem ist, dass die Union wie immer sich um die Wahrheit herummogelt und meint, das kann sie wahrscheinlich beim Bürgergeld einsparen. Aber damit wollen sie schon die Rüstung finanzieren und damit wollen sie den wirtschaftlichen, okay, Aufschwung finanzieren.
Jetzt sind wir
und so.
Endgültig
also
wieder im Wahlkampf.
Mathematisch eine Null, würde ich sagen. Aber okay, eine 6 wahrscheinlich. Aber das werden sie dann schon noch merken, wenn sie mal wieder Verantwortung tragen.
Das gibt lustige Koalitionsverhandlungen.
Nein, das ist Rechnerei. Das wird Ihnen jeder Referent im Finanzministerium am ersten Abend von Gesprächen erklären. Das wissen Sie wahrscheinlich auch selbst. Sie trauen sich das nur nicht, den Menschen vorher in Deutschland die Wahrheit zu sagen.
Okay, also wenn eins klar geworden ist, auch nach der vergangenen Woche, seit Mittwoch und Freitag wissen wir, diese Koalitionsverhandlungen werden schwierig, glaube ich, weil es da offenbar tatsächlich um etwas sehr Grundsätzliches geht.
Erstmal wählen, Herr Lanz.
So,
aber vor den Koalitionsverhandlungen ist eine Wahl. Ja, ja. Und nach der letzten Woche darf man so mutig sein, zu prophezeien, dass diese Wahl ganz anders und viel spannender werden wird, als man es noch vor einer Woche gedacht hat.
Lass es uns so wenden. Das wäre doch mal ein schöner Abschluss nach diesem Abend. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.